Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Wechselzone Off Track. Ich bin der Adrian und an meiner Seite ist der Ludwig. Hallo Ludwig.
Hallo.
Hi, wir haben wieder ein neues Buch mitgebracht, durchgelesen und wollen das Ganze mal besprechen. Ja, Ludwig, klär uns mal auf, was besprechen wir heute?
So ist es, genau. Wir haben ja letztes Mal angekündigt, dass wir diesmal ein Buch besprechen, das uns empfohlen worden ist. Das können wir leider jetzt doch nicht einhalten, denn das hat logistisch irgendwie nicht so ganz hingehauen. Hat sich herausgestellt, dass noch zwei, drei andere Menschen gerade mit DHL was liefern lassen in der Vorweihnachtszeit und dann ist das Buch nicht mehr pünktlich bei mir angekommen. Deswegen mussten wir jetzt ein bisschen switchen und in unserer normalen Liste weitergehen. Das ist aber nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Also das Buch kommt auf jeden Fall dann spätestens das übernächste oder nächste Mal. Mal gucken. Heute besprechen wir ein Buch, das viele von euch vielleicht schon kennen oder davon gehört haben. Auf jeden Fall aber von dem Autor schon mal gehört haben, nämlich von Scott Jurek. Das Buch heißt Eat and Run. Und wir haben das wieder einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch gelesen. In der Originalversion ist es geschrieben mit Steve Friedman zusammen, natürlich auch die deutsche Version dann mit Steve Friedman zusammen geschrieben. Heißt Eat and Run, My Unlikely Journey to Ultra Marathon Greatness. Ist 2013 im Taschenbuch erschienen bei Bloomsbury, 2012 vorher schon erschienen, 272 Seiten, 11,76 € und 7,45 € in der Kindle-Version. Witzigerweise heißt es auf Deutsch ein bisschen anders, sagt eigentlich auch schon ein bisschen was über diese Übersetzung aus, können wir vielleicht auch kurz drüber sprechen. Yeah. In der deutschen Variante heißt es nämlich Eat and Run, mein ungewöhnlicher Weg als veganer Ultramarathonläufer an die Weltspitze. Erschienen im Südwestverlag im April 2014, 337 Seiten, 27,33 € und 15,99 € in der Kindle-Version. Ja, warum ist das schon mal erwähnenswert? Logischerweise geht es nicht nur ums Laufen, es geht auch um das Essen. Aber in der deutschen Variante war das offensichtlich nochmal wichtig zu betonen, dass es hier um einen veganen Ultramarathonläufer geht. Also offensichtlich hat man sich da wieder so ein bisschen hinreißen lassen, schon mal vom Verlag, dass man gesagt hat, das muss auf jeden Fall auch in den Titel mit rein, dann verkauft sich vielleicht nochmal ein bisschen besser, weil es mehr nach Trend klingt. Finde ich ein bisschen strange, muss ich sagen. Aber gut, so ist es halt manchmal mit Übersetzungen. Wir haben uns jedenfalls beide Bücher angeguckt und wir sprechen darüber.
Genau.
Ja. Und dann vielleicht noch ganz kurz was anderes, das müssen wir unbedingt auch noch sagen. Das ist ja eine Weihnachtsausgabe heute.
Ja, stimmt.
Ja, stimmt. Also wir haben euch natürlich noch was anderes vorbereitet, eine kleine Weihnachtsüberraschung, die wir euch ja auch schon angekündigt hatten. Wir haben nämlich heute nicht nur Musik dabei, sondern wir haben diesmal auch noch für diejenigen, die noch keine Weihnachtsgeschenke gekauft haben, Buchtipps. Und da wird es später noch jeweils vier Bücher von uns geben, also insgesamt acht Bücher, die ihr jetzt noch ganz schnell bei Amazon oder sonst irgendwo bestellen oder besorgen könnt, um sie dann unter den Weihnachtsbaum zu
legen. Genau. Ja, zum Buch, zur Struktur des Buches, beziehungsweise inhaltlichen Zusammenfassung. Also das Buch hat 21 Kapitel. Danach noch ein Epilog, Danksagung, Anmerkung, Quellenverzeichnis, so dass, so wie du gesagt hast, 329 Seiten in der deutschen Version, die ich hier in den Händen halte, sind. Und zum Aufbau des Buches, was ich halt sehr interessant finde, ist, dass nach jedem Kapitel zuerst so ein paar Läufer Tipps von Scott Jurek gibt und danach noch ein paar Speiserezepte, Vorschläge und das tatsächlich hinter jedem Kapitel. Schon eine sehr interessante Art und Weise, ein Buch aufzubauen, hatte ich so in der Form auch noch nicht. Muss aber auch sagen, habe es aber auch ziemlich vernachlässigt, das zu lesen. Habe es einfach weitergeblättert. Irgendwie fand ich es jetzt für mich beides irgendwie so nicht so ganz interessant. Mir geht's da so wie dir, also so Rezepte und so weiter interessieren mich da etwas weniger. Und so die Tipps, die gehen da schon in erster Linie an wirklich an die Laufanfänger, würde ich mal jetzt so behaupten.
Ja, würde ich auch sagen, das ist etwas, was ich an dem Buch ein bisschen störend fand, muss ich sagen. Es ist tatsächlich nach jedem Kapitel gibt es immer noch zwei Extrateile. Einmal sind es ganz konkrete Tipps eigentlich an Läuferinnen und Läufer, Das geht los mit irgendwelchen, ja, wie soll ich sagen, Mentalübungen oder Einstellungssachen, aber auch ganz konkrete Tipps, wie oft man laufen gehen sollte, wenn man anfangen möchte und diese ganzen Dinge. Und danach gibt es dann immer noch ein ganz konkretes Rezept. Ich fand es ein bisschen nervig, muss ich sagen, weil ich dann halt jedes Mal, also ich bin jemand, der liest zum Beispiel auch nicht so gerne Fußnoten, weil ich immer gerne in so einem Lesefluss bin, wenn ich ein Buch lese. Ne? Also ich hab's nicht so gern, wenn der Text irgendwie unterbrochen wird und dann muss man wieder switchen und gucken, da ist eine Fußnote, da ist irgendwo eine Anmerkung, da muss man wieder hin und her schalten oder hin und her gucken. Das stört dann immer und in dem Fall stört es ganz besonders, finde ich, weil meistens am Kapitelende, wenn dann so eine Art Cliffhanger aufgebaut wird oder wenn eben das auch aufs nächste Kapitel schon so ein bisschen hingewiesen wird und man möchte dann weiterlesen und plötzlich kommt dann erstmal ein Läufertipp, dann kommt noch ein Rezept und so weiter und das hat ein bisschen gestört. Im Gesamtkonzept finde ich es aber dann wieder ganz witzig, weil im Prinzip hat es sowas von einem Verpflegungspunkt bei einem Ultralauf. Ne? Also wenn man so dieses Buch als einen großen Ultra sich anguckt, vielleicht ist es auch die Idee, die dahinter steckt, dann wirkt es so ein bisschen wie, jetzt gibt es wieder einen Verpflegungspunkt, jetzt kriegt man wieder was zu essen und ein bisschen Tipps, damit es besser weitergeht. Das ist vielleicht die Idee dahinter, das klingt auf jeden Fall plausibel, ist eine ganz witzige Idee. Mich hat es ein bisschen gestört, was das Lesen angeht.
Ja, wie gesagt, also so mein Fall war es nicht. Ich habe hier und da ein bisschen reingelesen, gerade so bei den Tipps, aber ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, habe ich das ganz schnell überblättert. Ja, wir wollen auch mal so eine kleine Änderung, beziehungsweise ja, das Ganze mal ein bisschen anders aufziehen wie die letzten zwei Bücher und mal ein bisschen offener mit dem Ganzen, das Ganze angehen.
Ja, genau. Wir haben ja bei dem ersten Buch, bei dem Frodeno-Buch, sind wir auch schon relativ allgemein mal geworden, was so einzelne Punkte geht. Wir haben halt so ein paar Punkte auch mal ein bisschen außerhalb des Textes diskutiert und besprochen. Beim letzten Buch, bei dem Rich Roll Buch, waren wir dann teilweise sehr eng am Text und sind dann fast schon kapitelweise, zumindest die ersten zwei Drittel des Buches durchgegangen. Und jetzt haben wir uns gedacht, das finden wir so ein bisschen einen Mittelweg. Wir gucken, dass wir vielleicht auch so ein bisschen allgemeiner mal über das Buch sprechen, auch so ein bisschen Gesamteindrücke schildern und dann stellenweise wieder zurück an den Text gehen. Also irgendwie so ein bisschen einen Mittelweg zu finden, damit wir auch so ein bisschen in der Waage bleiben, was mögliche Spoiler angeht oder was mögliche konkrete Textstellen angeht und dann vielleicht auch so ein bisschen einen Gesamteindruck euch zu vermitteln, wie wir uns ja, gefühlt haben und was wir gedacht haben, als wir das Buch gelesen haben.
Genau, das Ganze beruht auch so ein bisschen auf den Nachrichten und Feedback, den wir auch von den Hörern bekommen. Ne, an dieser Stelle auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür und sehr gerne weiterhin so. Ne, aber es scheint so zu sein, dass es die Leute halt ja nicht stört, ne, wenn wir da jetzt ein bisschen offener mit umgehen und ja auch hier und da mal so einen Spoiler loslassen.
Genau, auf jeden Fall immer rückmelden, wenn ihr irgendwie was anders seht, dann wird es besonders spannend, aber natürlich dürft ihr auch gerne zustimmen und loben. Das ist natürlich auch immer gern gesehen.
Genau, definitiv. Okay, dann kommen wir zum Buch. Also ich würde mal sagen, gerade was den Anfang angeht, habe ich da sehr viele Parallelen zum Rich Roll Buch drin gefunden. Wie ging es dir damit?
Ist tatsächlich so, finde ich auch. Es ist eine ähnliche Ausgangslage in manchen Teilen. In manchen Teilen ist es auch wieder ganz anders. Da kommen wir ja dann gleich noch drauf. Aber es ist auch so eine Situation. Ja, er ist so ein bisschen ein Außenseiter, der junge Scott Jurek. Er beschreibt auch immer wieder, dass er in der Schule dann mal gemobbt wird, weil er so dünn ist und weil er so merkwürdig irgendwie sich bewegt und so. Und da hat er sich schon nicht so wirklich wohl gefühlt. Er versucht auch immer so ein bisschen sich zurückzuziehen und so in seiner eigenen Welt zu leben und ist auch ein bisschen orientierungslos und sucht so ein bisschen seinen Weg. Und dieses seinen Weg suchen ist ja so ein Motiv, das sich ja dann im Prinzip auch durch das ganze Buch zieht. Also insofern glaube ich, so der junge Scott Jurek, der auch zunächst mal zu einem anderen Sport eigentlich kommt und eigentlich über eine andere Sportart, via Rich Roll übers Schwimmen, kommt eher über das Skifahren letztendlich zum Laufen. Und ja, da gibt es tatsächlich die ein oder andere Parallele. Und dann gibt es aber auch wieder ganz große Unterschiede, zu denen wir dann vielleicht auch gleich kommen.
Ganz, ganz große Unterschiede, ne? Ja. Denn ja, ich hab meinerseits so angenommen, Rich Roll ist eher in relativ gut behütenden Verhältnissen aufgewachsen. So ist es beim Scott Jurek überhaupt nicht. Ne, bezeichnet er sich an einer Stelle im Buch als Hinterwäldler. Die haben irgendwo wirklich im Wald gewohnt. Scott Jurek musste schon früh dran, ne? Der musste quasi schon früh erwachsen werden, musste sich um die Geschwister kümmern, musste der Mutter helfen, musste dem Vater helfen. Der hatte schon sehr früh sehr viel Struktur in sein Leben. Und dazu kamen auch noch so ein bisschen die Probleme dann halt in der Schule. Also so die Kindheit war da jetzt wirklich alles andere als einfach. Ne? Der Vater sehr streng, ne? Ja. Die Mutter früh erkrankt, ne? und keine einfache Kindheit und Jugend.
Ja, also dieses Spannungsverhältnis, das ist tatsächlich was ich eigentlich eines der interessantesten und auch irgendwie faszinierendsten Elemente in diesem Buch finde. Also auf der einen Seite ist er der Mensch, der sich um sehr viel kümmern muss, sehr früh auch schon kümmern muss, muss sehr viel Verantwortung zu Hause übernehmen. Wie gesagt, die Mutter ist schwer krank und kann sich dann auch nach einer Zeit nicht mehr bewegen, ist nicht mehr selbstständig und er muss relativ früh schon so seine Rolle auch in der Familie finden. Auf der einen Seite eben hat er eben diese Muttersituation, auf der anderen Seite diesen strengen Vater, der dann einfach auch sagt zu ihm, manchmal musst du einfach Dinge tun, weil du sie tun musst. Und in diesem Spannungsverhältnis Verantwortung und Wunsch auf der anderen Seite eben diese Freiheit zu genießen, dann doch das tun zu können, was man tun möchte, da lebt er ja wirklich lange Zeit, eigentlich bis zum Ende dann letztendlich auch des Buches gibt es dieses Motiv. Und weil du gesagt hast, hinterwäldlerisch, das finde ich deswegen eigentlich ganz, ganz schön und treffend, weil tatsächlich der Wald ja für ihn auch ein Zufluchtsort dann ist. Ja. Ne? Also wo er dann wirklich sich hin verkriecht und sagt, hier ist mein Ort, hier ist der Ort, wo ich jetzt sozusagen niemandem Rechenschaft schuldig bin, wo ich keine Verantwortung übernehmen muss. Die Bäume fragen nicht danach, was ich tue, schreibt da, glaube ich, an einer Stelle mal. Also hier kann ich praktisch der sein, der ich eigentlich sein möchte. Und dieses Spannungsverhältnis, das ist ein ganz wichtiges Motiv im Rest des Buches auch. Und das finde ich eines der großen Höhepunkte des ganzen Buchs.
Ja, das von dir vorhin erwähnte, manchmal muss man es einfach tun, was sein Vater ihm einfach sagt, ne? Immer wieder, ne? wenn er jetzt irgendwas hinterfragt. Da gibt's auch eine Stelle im Buch, wo irgendwie ein Schulfreund irgendwie vorfährt und wollte mit ihm spielen, aber Scott Jurek muss gerade mit seinem Vater Holz hacken und sein Vater sieht es nicht ein, dass er jetzt spielt, ne? Sodass sein Freund quasi mit der Mutter wieder, mit der erbosten Mutter wieder wegfahren musste. Aber dieser Spruch von seinem Vater, manchmal muss man es einfach tun, das zieht sich über das ganze Buch von vorne bis hinten. Und das ist auch was später, was ihm sehr oft auch hilft in Wettkampf selbst. Ne? Also so schwierig, wie das für ihn in der Kindheit, Jugend war, so erweist sich das später wirklich als sehr hilfreich. Und
es ist, erzähl. Es ist tatsächlich so ein bisschen auch ein Mantra für ihn geworden. Und gerade wenn es um diesen Begriff Mantra geht, ist das ja auch etwas, was im Ultramarathon ständig vorkommt. Also ne, man muss sich immer etwas vorsagen, man muss seinem Mantra treu bleiben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hinterfragt das aber dann trotzdem immer wieder mal. Denn wir kommen ja später noch drauf, dass er jemand ist, der jede Situation dann schon auch nochmal hinterfragt, der immer auch irgendwie sich selbst hinterfragt, woran liegt es jetzt, dass ich in der Situation bin, in der ich gerade bin, habe ich irgendwas falsch gemacht, kann ich irgendwas anders machen und so weiter. Also so dieses, manchmal musst du Dinge einfach tun, er macht es dann zwar schon, aber letztendlich nimmt er es trotzdem nicht so ohne weiteres hin. Also auch da gibt es wieder so ein Spannungsverhältnis zwischen, ich hinterfrage meine Situation und ich hinterfrage meine Situation eben gerade nicht und mach's einfach. Mhm,
ja, das ist auch, Entschuldigung, das ist was den Scott Jurek auch so ein bisschen kennzeichnet, ne? So was ihm auch so ausmacht, ne? Dass er sehr viel hinterfragt und sehr neugierig ist, ne? Schon von klein auf, auch später in der Läuferkarriere, ne, da will er sich immer verbessern. Er hat das auch selbst geschrieben, dass er in der 7. Klasse wollte perfekt werden. Ne? Er konnte schon kochen, er konnte für seine kleinen Geschwister sorgen, er wusste alles im Haushalt. Ne? Und Also der hat wirklich an sich schon den Anspruch gehabt, auch in der Schule der Beste zu sein. Ne? Also trotz der ganzen Verpflichtung immer noch ein Stückchen mehr geben, immer diese Perfektion zu entwickeln. Und das ist auch, weil Scott Jurek für mich auch schon auch eine Ultralauflegende ist, ne? Und das ist so ein bisschen, was so die Besten irgendwo ausmacht, ne? So das Streben nach Perfektion.
Absolut, absolut. Und er sagt dann auch an einer Stelle von sich, er möchte auch immer wissen, warum etwas gerade passiert, wie es jetzt passiert. Ne? Also er hinterfragt das immer, er will Prozesse verstehen. Auch das ist etwas, was sich ständig durchzieht, wenn es dann auch um seine Ernährung geht. Er macht es nicht einfach nur eben, weil man es macht, ne? Also Mantra. Er macht es eben nicht nur, weil man es macht, sondern er macht es auch, weil er was davon hat. Und er möchte auch ganz genau wissen, was es letztendlich bringt, was eine Aktion oder eine Entscheidung letztendlich auch in seinem Leben verbessert, welche Folgen das Ganze hat. Also er ist da jemand, der auch teilweise sehr, sehr analytisch an die ganzen Sachen rangeht. Ne? Also wir haben im letzten Buch ja oftmals diesen Erweckungsmoment gehabt, wo dann die Dinge sich einfach plötzlich verändert haben und dann folgt man dieser Erweckung letztendlich auch und dieser Richtung, in die man getrieben wird. Das ist jetzt in dem Fall ein bisschen anders. Ich finde, dass Scott Jurek schon jemand ist, der sich für etwas entscheidet, aber immer wieder analysiert, wohin bringt mich diese Entscheidung, ist es noch richtig, muss ich vielleicht doch nochmal nachjustieren und so weiter. Also er ist schon ein sehr, sehr analytischer Mensch. Er hat ja auch einen medizinischen Hintergrund, ne?
Ja, genau. Und also das, wie gesagt, das ist auch was wirklich so die Besten ausmacht. Ne? So dieses Streben nach Perfektion und so dieses Hinterfragen. Da gab es auch im Buch wirklich eine super Stelle, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und zwar als sich herausstellte, der junge Scott Jurek, das war glaube ich 8. oder 9. Klasse, hat hohen Blutdruck. Und er sollte Tabletten dafür nehmen. Und er hat sie nicht einfach so geschluckt. Ne? Er hat sie verweigert. Ne? Er wollte wissen, warum. Ne? Und dann hat er sich dafür interessiert, wie bringe ich meinen Blutdruck runter, ne? Ohne Tabletten zu nehmen. Und dann hat er es tatsächlich aber auch geschafft. Ne? So mit so Achtsamkeitsübungen, mit so Meditationstechniken. Also das ist schon wirklich, das hat mich schon wirklich sehr imponiert, ne? So in diesem jungen Alter sich so für Sachen zu interessieren und so auf diese Weise anzugehen.
Ja, er lässt sich ja auch immer wieder leiten. Ne? Das kommt ja auch immer wieder vor. Also er ist schon jemand, der auch so gewisse Vorbilder braucht oder Leute braucht, Menschen braucht, die in so eine bestimmte Richtung ihn treiben. Also sei es jetzt auf der einen Seite der Vater, der natürlich so ein bisschen Autoritätsperson ist. Dann gibt es noch zwei andere Figuren, die eine große Rolle in seinem Leben spielen, die so ein bisschen die Antithese zu seinem Vater sind, weil sie eigentlich echte Vorbilder letztendlich sind, was den Lebensstil angeht. Nämlich zum einen dieser Hippie Dan, der mit ihm ab und zu, glaube ich, auch trainiert, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber noch viel wichtiger ist Dusty ist jemand, mit dem er zusammen Skifahren angefangen hat und der eben ein totaler Superathlet ist, der aber einen komplett anderen Lebensstil hat als er und der ihn später dann auch immer wieder antreiben wird. Und er schreibt an mehreren Stellen so sinngemäß, ach, könnte ich doch eigentlich so ein Leben führen, wie die das machen, das wäre eigentlich das, was ich machen möchte, aber stattdessen muss ich mich eben um meine kranke Mutter kümmern und muss das tun, was mein Vater erwartet und muss da eine gute Ausbildung haben und so weiter und so weiter. Und eigentlich würde ich viel lieber auch so frei sein, wie eben Dusty beispielsweise ist. Also das heißt, er braucht immer Leute, die ihn so ein bisschen pacen, eben auch im richtigen Leben und die ihn so ein bisschen die Anstöße geben, über Dinge nachzudenken und zu gucken, in welche Richtung könnte ich denn auch gehen. Das ist auch ein sehr schönes Motiv eigentlich, das sich durchzieht.
Ja, finde ich auch. Und was ich gerade so in dem Bezug wirklich sehr, sehr cool fand, und das hast du wirklich sehr treffend gesagt, ne? Also der braucht da so Vorbilder und der beneidet immer den Dusty, ne? So für seine Freizügigkeit und der hat immer mehrere Jobs, der bindet sich nie fest, hat irgendwie mehrere Freundinnen und Scott Jurek ist eher der Kontrollierte, ne, der das einfach so gelernt hat, der auch zu Hause sehr viele Verpflichtungen hat, ne, und eigentlich so das ganze, das komplette Gegenteil, ne, eher gesagt, so quasi so nach dem Motto, Gegensätze ziehen sich an, haben die beide eigentlich lebenlang dann miteinander zu tun, ne, und Dusty ist derjenige, sehr oft sein Pacer gewesen bei verschiedenen Ultras und eigentlich auch der bessere Athlet, ne, wie Scott Jurek selbst beschreibt, der aber jetzt irgendwie nie irgendwie natürlich auch früher Siege errungen hat, aber nie so den Durchbruch geschafft hat, ne, irgendwo. Was ihm aber auch, glaube ich, nicht so wichtig war. Das wurde zwar so jetzt so ausdrücklich nicht gesagt, aber ne, also vermute ich jetzt einfach mal, dass der Dusty da einfach eine andere Prioritäten hatte.
Ja, wobei Scott Jurek am Ende ja irgendwann nochmal sagt, weil am Schluss ist das Verhältnis ja nicht mehr ganz so gut. Ja. Ne? Das entwickelt sich ja dann eher zu einer Distanz oder zu einem distanzierten Verhältnis, und irgendwo gibt es eine Stelle, weil Scott Jurek natürlich auch diese Situation analysiert, wie er alles analysiert, wo er dann auch mal sagt, okay, vielleicht hat Dusty eben das Gefühl, dass eigentlich er der tatsächlich bessere Athlet ist, aber ich jetzt im Rampenlicht stehe durch meine Erfolge, und möglicherweise ist da so ein bisschen Missgunst, Neid dabei, was so ein bisschen dieses Verhältnis zwischen diesen beiden auch beschreibt, und es zeigt halt, dass er natürlich auch immer, Scott Jurek, seine eigene Position hinterfragt, die möglicherweise auch immer wieder neu interpretiert und sich schon bewusst ist, dass verschiedene Menschen natürlich auch auf verschiedene Art und Weise auf das reagieren, was er tut und welche Erfolge er einführt und welches Leben er führt. Ne? Also da ist er wieder der große Analytiker und löst aber die Sache letztendlich natürlich auch nicht auf.
Ja, es gibt auch eine schöne Stelle, wo sie eigentlich Konkurrenten sind im Wettkampf. Also sie kommen ja beide aus Minnesota, ne? Da wachsen sie ja beide auf. Und da gibt es ja ein 80 Kilometer Ultra. Das ist auch Scott Jurek sein erster Ultra. Und ich glaube, bei der zweiten oder dritten Austragung laufen sie ganz lange zusammen, bis irgendwann Dusty stehen bleibt, weil irgendwas, ich weiß es nicht, ob da jetzt, warum, weswegen er jetzt stehen bleiben musste. Auf jeden Fall überlegt Scott Jurek, was mache ich denn jetzt? Laufe ich jetzt alleine oder warte ich? Und entscheidet sich dafür, alleine zu laufen, weiterhin zu laufen. Ja. Ne? Und eigentlich denkt er, okay, jeden Moment holt er mich wieder ein und gleich ist er da, aber dazu kommt es nie. Ne? Und da gewinnt Scott Jurek diesen Wettkampf. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, auch so der Punkt, ne, wo er merkt, okay, ne, ich kann auch gewinnen, ne, also ich kann das auch selbst durchziehen, ne, weil bis dahin war wirklich Dusty immer so sein Vorbild und immer in seiner Nähe. Genau, aber da ist so ein kleiner Wendepunkt in der Geschichte.
Es ist tatsächlich ein Wendepunkt, das finde ich auch, weil das entwickelt sich ja wirklich noch sehr interessant, denn am Ende, oder was heißt am Ende, aber am Höhepunkt seiner Karriere letztendlich entwickelt Scott Jurek ja ein extremes Selbstbewusstsein und auch einen extremen Wettbewerbsgedanken. Ne? Also er sagt ja von sich, ich muss gewinnen, das Ziel ist natürlich zu gewinnen, also ich trete an, um Erster zu sein, ich will meine Konkurrenten auch ganz klar besiegen und so weiter, und er hinterfragt es natürlich trotzdem immer wieder, aber er weiß auch, er kann nicht anders, ne? Also da kommt wieder so ein bisschen dieses Pflichtbewusstsein sich selbst gegenüber auch wieder an den Tag und so dieses Gefühl, der Beste sein zu müssen und auf jeden Fall immer alles zu geben und besser zu sein als die anderen und so weiter. Also das entwickelt sich so ein bisschen von ich bin ein bisschen Außenseiterfigur und muss sozusagen die Stellung oder die richtige Position für mich im Leben noch finden, entwickelt sich hinzu, ich will immer der Beste sein, ich muss der Beste sein und ich muss im Prinzip alle anderen stehen lassen. Und dann gibt es ja teilweise in den Rennberichten, die danach ja auch noch folgen, gibt es dann ja Situationen, wo er dann wirklich schon fast ein bisschen überheblich an seinen Gegnern oder an seinen Mitbewerbern vorbeiläuft und die so noch ein bisschen so hämisch grüßt, so nach dem Motto, also man sieht sich dann später, so ungefähr.
Ja.
Das ist natürlich schon auch eine sehr, sehr witzige Entwicklung letztendlich, ne?
Ja, genau so ist das. Was ich sehr gerne noch, gerade zu der Zeit, ne, wo er jetzt schon anfängt, so die ersten Ultras zu laufen, da mit dem Dusty unterwegs ist, was halt in der Zeit auch passiert, ist, er fängt auch über die Ernährung nachzudenken. Ne? Und das ist auch so ein Punkt, der sich über lange Zeit hinzieht. Das ist nämlich auch das komplette Gegenteil zu Rich Wall, der gesagt hat, ich werde jetzt Veganer. Tut sich Scott Jurek da sehr schwer damit. Ne? Also Scott Jurek ernährt sich eigentlich so typisch amerikanisch, sag ich mal, oft auch, ne, von Fastfood-Ketten und so weiter, und überlegt zwar immer wieder, so auf vegane Ernährung umzusteigen, fällt ihm aber alles andere als leicht.
Genau, also er lernt eine Frau kennen, ne? Ja. Lea, ja. Lernt er kennen, die ihn so ein bisschen in diesen veganen Lifestyle, oder eigentlich, was heißt Lifestyle, in die Ernährung letztendlich so ein bisschen einführt und ihn so ein bisschen erklärt, so mehr oder weniger, was es da noch so gibt neben McDonald's und so weiter. Und er sagt dann eben, ja, das ist schon alles ganz toll, aber er will sich da trotzdem noch so ein bisschen einlesen. Ne? Also er weiß nicht so recht, er braucht ja sein Protein und braucht da seine Kraft und so, und er ist ja Athlet. Und ob das so ohne weiteres geht, das weiß er nicht so recht. Also er muss da noch ein bisschen über diese Plant-Based-Geschichte muss er sich noch ein bisschen was anlesen, um dann letztendlich das auch auszuprobieren, ob das für ihn mehr oder weniger funktioniert. Und das zieht sich ja in der Tat hin. Also er ist ja erst vegetarisch dann und wird erst mit der Zeit eben immer mehr Plant-Based, also pflanzenbasiert und vegan. Und letztendlich ist es dann auch so, dass er halt merkt an sich selbst und feststellt wieder analytisch, dass er halt sich einfach besser fühlt mit der veganen Ernährung, dass er besser wird, dass er bessere athletische Leistung bringt, dass er schneller regeneriert, dass er nicht mehr so müde ist, dass er einfach Top-Leistung bringen kann aufgrund seiner Ernährung und dass er eben die ganzen Nährstoffe, die er braucht, was er dann ja nach jedem Kapitel auch durch ein entsprechendes Rezept belegt, dass er eben weiß, wie er sich die zuführen muss. Und das ist eben auch ein Lernprozess, ein analytischer Lernprozess, selbst ausprobieren, gucken, wie ist die Wirkung, funktioniert es, wie funktioniert es noch besser und so weiter. Und so wird er dann letztendlich vegan. Und ich glaube, der letzte Anlass letztendlich zum Switchen zum Vegan war dann, soweit ich noch richtig weiß, doch so ein Erleuchtungsmoment, nämlich ein ganz konkreter. Da gibt es irgendein Chili, glaube ich, ein Chili-Gericht, das da hergestellt wird oder das da gekocht wird. Und nachdem er das gegessen hat, hat er gesehen, okay, jetzt kann ich auch das in der veganen Variante essen. Jetzt ist es praktisch vollbracht.
Ja, stimmt, ja. Das war das. Und dann gab es ja auch da noch so ein, da war das schon, da hatte schon bereits Physiotherapie studiert. Und hatte ein Praktikum irgendwo im Krankenhaus und hat gesehen, was die Leute dort zu essen bekommen. Ne? Und da hat er sich auch gedacht, wie sollen sie gesund werden mit so einem Frass? Ne? Also da kann man doch überhaupt nicht gesund werden. Und das sind alles, ne, da merkst du wirklich beim Lesen, wie es da so ratter, ratter, ratter macht bei ihm im Kopf, ne? Wie er da wirklich analytisch vorgeht und da überlegt und versucht da jetzt irgendwie die Zusammenhänge irgendwie zusammenzufassen. Sehr spannend zu lesen, fand ich. Ne? Schon so dieser Werdegang zum Veganer. Ja, also sehr realistisch ist das vor allem auch, ne? Weil er dann auch beschreibt, dass es immer noch, als er schon Veganer war, immer noch Momente gibt, wo er jetzt irgendwo bei Wettkämpfen ist oder unterwegs ist, wo es ihm halt nicht möglich ist, so ganz clean zu essen quasi, ne? Wo er dann doch, ne, so zu Produkten greift, ne, die zwar jetzt eben so halt nicht so passen, aber er halt was essen muss, ne, und das ändert sich dann später auch, ne, später ist er da viel, viel routinierter in dem Ganzen, bringt sein Essen mit, ne, kann die ganzen Gerichte selbst herstellen und so weiter und so fort, und das so typisch Scott Jurek, kann man schon fast sagen, ne, dass er das immer und immer Stück für Stück verbessert. Und so ähnlich ist es auch mit seinen Läufen, ne? So vom Langstrecken-Skiläufer zum Ultraläufer über kleinere Ultras in Minnesota zieht er irgendwann nach Seattle, gell? Entscheidet sich irgendwann dann an Western States teilzunehmen. Und zwar 1999 war sein erster Start dort. Wo er dann zuerst von allen anderen ziemlich belächelt wurde, dass da jetzt so, sag ich mal, so ein, ich nehme wieder das Wort in den Mund, Hinterwäldler aus Minnesota kommt, ne, so Flachlandläufer und will jetzt hier es allen zeigen, weil er hat das schon im Vorfeld auch angekündigt, ne, ich will jetzt hier nicht nur teilnehmen, ich will das Ding hier nach Hause bringen.
Genau, also er tritt im Prinzip schon am Anfang an, um zu gewinnen, und das ist halt wirklich etwas, was beeindruckend ist. Ich glaube, wir verraten jetzt auch nicht so viel, es ist ja bekannt, dass es auch gelungen ist, und das ist nicht das Einzige, was an Unglaublichkeiten gelingt. Also er ist wirklich jemand, der von vornherein auch ganz genau weiß, was er will und woran er antritt oder wofür er antritt. Und ja, wie das halt so Jurek-Manier dann letztendlich ist, er zieht es halt knallhart durch, ja.
Ja. Ja, auch da, auch immer wieder der Dusty an seine Seite, der ihm quasi immer zum den Siegen schreit und beschimpft immer unterwegs. Das finde ich auch immer wieder sehr lustig in dem Buch. dass der, aber es scheint ja zu funktionieren. Ne? Also Scott Jurek entwickelt sich halt so in den Jahren 98, 99, 2000, das waren so die Jahre, wo er sich wirklich da so zum richtig guten Ultraläufer entwickelt und immer mehr Siege einfährt. Und ja, auch später zu Western State Legende. Ne? 5-mal hat er es gewonnen, wenn ich richtig mich noch erinnere.
Ja, und in Folge, glaube
genau.
ich sogar. Ne?
Genau, auch noch in Folge. Also das und manchmal auch nicht gerade unter guten Voraussetzungen, denn es gab, ja, jetzt weiß ich nicht, wann das war. Es gab einmal, da hatte sich in der ist, ne, ist er, wie war denn das nochmal? Hilf mir nochmal auf die Sprünge. War das jetzt mit seinem Knöchel, wo er umgeknickt ist und mit dicken Knöcheln ins Ziel gelaufen ist?
Ja, ich glaube, er hatte dann genau. bandagiert oder sowas und ist dann also wirklich mit, hat sich den bandagieren lassen und ist dann mit dicken Knöcheln eben ins Ziel gelaufen. Ich weiß aber auch nicht mehr, das wievielte Mal das letztendlich war.
Ja,
das kann ich auch
ja.
nicht mehr genau sagen.
Ja, ja. Da war das schon auf jeden Fall schon ein paar Mal am Start gewesen und auch da sehr analytisch vorgegangen, ne? So wie er das beschreibt, ne? So, ja. so seine jetzige Situation, wie kann man ne, das Beste daraus machen und wie sieht sein Fuß aus, ne? Wie geht er davor? Das ist schon wichtig, ne? So diese Ruhe zu bewahren, gerade so auf diesem Niveau, ne? Und mit diesem Druck. Ne, das gewinnen zu wollen, das Rennen gewinnen zu wollen und zu wissen, da sitzen mir andere Läufer im Nacken. Und das ist schon wirklich sehr bewundernswert, wie er da vorgeht und so seine Gedankengänge zu verfolgen, das hat mir schon imponiert da, und auch Spaß gemacht zu lesen.
Ja, er hat ja im Prinzip wieder ein Rezept. Wenn er in so eine Krisensituation gelangt, dann hat er so 4 Säulen sozusagen oder diese 4 Punkte, die er sich dann immer vornimmt. Also er sagt dann immer, okay, was ist jetzt gerade schiefgelaufen? Wie ist meine jetzige Situation? Was kann ich tun, um das zu verbessern? Und so, ne? Also ich kriege jetzt die 4 Punkte genau. nicht mehr so wörtlich zusammen, aber so sinngemäß. Ne? Es gibt so diese ganz klare, auch wieder ein Rezept letztendlich, wo er dann, wonach er vorgeht und wie er so eine Situation dann auflösen kann.
Genau. Um jetzt mal einen kleinen Sprung zu machen, weil ich finde, da kommt jetzt auch, ich glaube, ab Kapitel 18, auf Fedipedes Spuren, wo er beim Spartathlon antritt, da nimmt das Buch auch so eine kleine Wendung insgesamt, weil zum einen, ne, er sucht einfach nach neuen Reizen, nach neuen Wettkämpfen und auch das Rennen in Griechenland, den Spartathlon, hat er auch, ne, man weiß es ja, wenn man sich für Ultralauf interessiert, hat er auch mehrmals gewonnen, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Aber auch da was mir da gefallen hat an diesem Kapitel, ist die Beschreibung, so ein bisschen auch so die Geschichte des Laufes. Dann wird es auch über den Rekordhalter gesprochen, Yannis Kouros, über den erzählt er auch sehr viel. Und ich muss sagen, das hat mir irgendwie so gut gefallen. Ich habe den Yannis Kouros dann auch nochmal so ein bisschen gegoogelt und auch mal über den nochmal nachgelesen. Das hat mich dann doch interessiert und auch wirklich sehr, sehr beeindruckende Ergebnisse, die den Mann eingefahren hat. Das war schon sehr cool.
Ja.
Diese Kapitel 18, der ist mir sehr in Erinnerung, sehr gut in Erinnerung geblieben, weil die Erzählweise dort, auch wie gerade bei so langen Wettkampf und so harten Wettkampf wie der Spartathlon, so seine Gedankengänge, die er da beschreibt, ne, und warum er das macht, ne, und so weiter. Das finde ich schon ganz ganz interessant, ne? Da kann man auch wirklich sehr sehr viel für sich rausziehen.
Also das ist witzig, dass du genau dieses Kapitel ansprichst, weil ich habe da eigentlich einer meiner absoluten Highlights des Buchs markiert, und zwar die Szene, wo er beschreibt, also die eigentliche Geschichte dieses Spartathlon beschreibt und diese Phaitipides Geschichte.
Ja.
Und davon spricht, wie Phaitipides, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Naja.
Ja, ich hab's anders, aber wahrscheinlich habe ich auch falsch ausgesprochen.
Phaitipides, ich weiß es nicht, wie man aussieht. Jedenfalls den, und der begegnet Pan, ne? Also diesem Gott Pan,
genau.
Naturgott Pan. Und wie er diese Begegnung und das Verhältnis von Ultralaufen und diese Pan-Figur, wie er die interpretiert, das möchte ich jetzt wirklich gar nicht sagen, weil das muss man nachlesen. Das ist so großartig, also das ist so poetisch, es hat so viele Ebenen. Also da geht es darum, warum Pan, der Gott der Natur sozusagen, was der für eine Rolle spielt, und was das eben mit Ultralaufen zu tun hat. Und das ist wirklich eine unglaublich gute Interpretation des Ganzen. Das hat was mit Respekt vor Natur und so weiter zu tun. Jetzt verrate ich es doch, aber doch nicht zu tief. Das ist wirklich einer der absoluten Highlights dieses Buches, weil es innerhalb von so einem Rennbericht plötzlich komplett schwenkt vom Stil und plötzlich total, wie soll ich sagen, interpretierend wird, so eine poetische Note plötzlich bekommt. Da werden ganz andere Fragen plötzlich aufgemacht. Und es gibt ja noch, es gibt ja die gleiche Beschreibung dieses Laufs, gibt es ja von Dean Karnazes auch noch, ne? Der hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben. Da gibt es teilweise ähnliche Passagen und das finde ich wirklich ganz großartig geschrieben. Also das musste ich wirklich mehrmals lesen. Das ist eine der besten Stellen in diesem ganzen Buch, das Kapitel 19, auf jeden Fall ein Highlight.
Genau, also das finde ich interessant, dass wir beide das irgendwie sehr cool finden. Ja. Ich habe mir da auch wirklich paar Stellen markiert. Ich würde auch gerne eine Stelle vorlesen.
Ja.
Das ist dann wirklich, also man merkt, dass es bei diesem Lauf, ne, da wird es irgendwann spirituell, da wird irgendwie so ein bisschen, das Ganze geht wirklich über das Laufen hinaus. Ne? Und zwar schreibt hier Scott Jurek, nicht zuletzt lehrt uns Kuros auch, dass der Ultralauf eine Übung in Transzendenz ist. Er spricht sogar ausdrücklich vom Ultralauf als Erprobung der metaphysischen Eigenschaften, die er von angeborenem sportlichen Talent und Trainingsniveau unterscheidet. Diese Probe erfordert ununterbrochenes Laufen über mindestens 24 Stunden. Und jetzt kommt's, denn die Läufer oder Läuferinnen müssen alle Tages- und Nachtzeiten überstehen, ohne aufzugeben. Indem er sie das schafft, beweist er sie mehr zu leisten als das, was Begabung und Fitness vorgeben, da diese Faktoren sich während dieser Zeitspanne und mit muskulären Verausgabung erschöpfen. Und so geht's weiter. Ne? Also ich könnte jetzt wirklich weiterlesen. Also super, super spannend, super interessant, was diese Läufer da so erleben. Diese Kapitel, also es ist so ziemlich das Highlight des ganzen Buches.
Absolut, und er ist ja auch diesen Lauf, glaube ich, mit einer halben Verletzung eigentlich gelaufen. Also er hatte unglaubliche Schmerzen in einem Zeh oder im Bein. Ich glaube, im Zeh tatsächlich war es, weil er sich, glaube ich, auch kurz vorher tatsächlich auch verletzt hat. Ne? Und das ist auch so ein Ding, was bei Scott Jurek eigentlich immer wieder vorkommt. Auch bei North beschreibt er so eine Szene mal, dass er eben verletzt läuft. Also das ist ja gegen jegliche Vernunft eigentlich. Also jeder Trainer, jeder Athlet, der nach Schulbuch trainiert und läuft, sagt, das geht auf keinen Fall. Er macht es trotzdem und er beschreibt das Ganze auch so ein bisschen, also so dieses Ultralaufen ist für ihn wirklich so wie Medizin letztendlich, ne? Also so schmerzlindernde Medizin, weil es einfach wahnsinnig viel im Kopf macht und der Kopf letztendlich ja, das ist so diese Central Governor Philosophie oder dieser Central Governor Ansatz, dass der Kopf letztendlich den Körper ja steuert, der hier auch öfter zitiert wird in dem Buch, dass das ja letztendlich das ist, worauf es ankommt. Und das ist etwas, diese Kraft, die bringt er immer wieder auf und das ist, glaube ich, die eigentliche Stärke von Scott Jurek. Er sagt ja über sich selber auch, er ist ja eigentlich auch kein guter Marathonläufer, weil er kein schneller Läufer ist. Mit 2,38 übrigens, by the way. Genau. Was mich ein bisschen frustriert hat, aber okay. Sondern er ist einfach ein starker Läufer mental. Er ist kein schneller, aber ein starker Läufer. Und das ist eine sehr, sehr schöne Formulierung, die immer wieder mal vorkommt in dem Buch und eben auch an dieser Stelle, wo er sagt, dieser Schmerz, den kannst du überwinden, wenn im Kopf das soweit ist eben. Ne?
Genau. Da merkt man auch, das Buch von Tim Noakes, ne, das, wie, ich weiß jetzt, da wo du da jetzt gerade mit Central Governor gesagt hast, genau, das, ich hab jetzt vergessen, wie das Buch heißt. Leider nicht auf Deutsch erhältlich, aber auch eine Lektüre, die man wirklich eigentlich lesen muss. Also wirklich sehr, sehr gut. Und anscheinend hatte Scott Jurek da sehr viel für sich rausgezogen. Er wird aber bei diesem Lauf nicht von, Halluzinationen frei, denn zum Ende des Laufes sieht er einen Fotografen, der immer näher kommt, ne, und irgendwie Fotos schießt und er fühlt sich, weil da auch LKWs fahren und andere Autos und die Straße recht schmal ist, fühlt er sich von ihm bedrängt, ne, und irgendwie kommt er ihm immer näher.
Ja.
Bis der auf einmal verschwindet und Scott Jurek merkt, okay, das habe ich mir alles eingebildet. Da war ja gar kein Fotograf.
Genau, das beschreibt er tatsächlich. Und das ist ja was im Prinzip immer wieder mal vorkommt. Ne? Also so diese Mind Games oder diese, wie soll ich sagen, diese diese Einbildungen, die man dann letztendlich hat, auch Canasius beschreibt es dann immer wieder mal und so, und das ist etwas, was letztendlich ja auch das ist, was er mit dieser Wirkung wie Drogen letztendlich ja beschreibt, ne? Dass das eben wie Drogen funktioniert, so muss sich wohl Drogen abhängiger möchte ich gar nicht sagen, aber so muss man sich wohl fühlen, wenn man Drogen nimmt, eben total high in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Sphäre, und das ist natürlich etwas, was letztendlich auch extrem gut tut. Und ich habe jetzt die Stelle aber gefunden, wo er auch tatsächlich Tim Noakes zitiert, und das Buch heißt Lore of Running.
Ah, genau, Lore of Running, genau.
Ja. Das wird auch tatsächlich mit einem ganzen Kapitel, glaube ich, sogar zitiert. Das heißt, The Central Governor, dieses Kapitel.
Ja, also nur empfehlenswert, also wirklich sehr, sehr interessant. Ne? Und ja. Man sieht ja anhand von Scott Jurek, dass gerade so auf Ultradistanzen, ne, dass das sehr gut funktionieren kann. Auch jetzt irgendwie, der ist mit gebrochenen Zehen, mit dicken Knöcheln ist er durch wirklich Gebirge gelaufen und es hat alles irgendwie funktioniert. Schon wirklich sehr merkwürdig. Auch, als wäre es nicht genug. Ich glaube, jetzt haben wir, glaube ich, mit Sparta das ein bisschen übersprungen, aber beim Dead Valley Ultra, Badwater Ultra war ja auch mehrmals, ne? Mhm. Wo es ihm auch wirklich sehr, sehr schlecht ging, wo er sich da wirklich auch mit vielen Mindgames durch das Ganze durchkämpft, ne, und immer wieder, was auch immer wieder sehr, sehr schön zu lesen ist, dass er wirklich wortwörtlich am Boden liegt, nicht mehr aufstehen will, aber es dann irgendwie dann doch schafft, ne, und dann merkt, okay, jetzt läuft's und es läuft's besser und es läuft besser und irgendwie merkt er auch, ich kann wieder Vierer Schnitt laufen. Mhm. Also wirklich schon wirklich sehr, 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 sehr spannend und interessant.
Und er macht es ja, glaube ich, 2 Wochen, nachdem er die Western States gewonnen hat, ne?
Genau, ja. Er ist ja auch der Einzige, der das geschafft hat.
Genau. Ne? Das ist genau das, was er genau in seine Karten spielt, weil er sagt ja wirklich immer wieder, ich will gucken, was ist die nächste Grenze, die ich durchbrechen kann. Ich will meine neuen Grenzen kennenlernen, was ist das Nächste, was ich schaffen kann, was ist das Nächste, was ich machen kann, wo sind meine Grenzen, wie weit kann ich sie noch verschieben. So diese Limits auszuprobieren und zu durchbrechen, das ist genau die Herausforderung, die er will und die er braucht. Und da ist es natürlich total interessant und spannend zu sehen, woher kommt es denn? Ist es wirklich sportlicher Ehrgeiz? Hängt es mit seiner Situation zusammen, die wir vorher schon angesprochen haben, aus seiner Kindheit? Hängt es damit zusammen, dass er immer noch diese Muttersituation, die begleitet ihn ja sehr, sehr lange. Die Mutter lebt ja noch ein ganzes Weilchen, Gott sei Dank, muss man ja sagen. Aber das ist etwas, was ihn ja ständig begleitet, diese Situation. Er sieht, sie wird immer schwächer. Er will dadurch eigentlich immer stärker werden. Das ist auch so ein bisschen, das liest man so ein bisschen aus dem Buch heraus. Je schwächer die Mutter wird, desto weiter verschieben sich für ihn ja auch die Grenzen, die athletischen und sportlichen Grenzen nach oben. Desto mehr möchte er letztendlich schaffen und leisten. Und er sagt dann ja irgendwann, als seine Mutter dann im Sterben, glaube ich, schon liegt, sagt er dann ja auch, ich laufe eben auch für dich und ich laufe, weil du eben nicht laufen kannst. Und das sind so Stellen, also auch gerade so dieser Abschied von seiner Mutter, da sollten wir vielleicht jetzt auch nicht zu viel verraten, weil das auch eines der bewegendsten und schönsten Stellen in dem ganzen Buch ist.
Ja, sehr ergreifend, also ja, fand ich es wirklich.
Total.
Ja. Also ich muss schon sagen, also das Buch erzählt am Anfang viel über sein Familienleben. Mhm. Dann irgendwann aber nicht mehr. Ne? Dann gibt es wirklich nur ganz kurze Passagen, wo irgendwas zu seiner Mutter kommt. Ne? Da dreht sich wirklich sehr viel ums Laufen. Und dann nach der Spartathlon-Geschichte geht es wirklich dann sehr viel um seine Mutter. Dann geht es um seine Ehe, die auch zerbrach. Ne? Mhm. Seine Frau hat sich von ihm scheiden lassen. Dem Ganzen ist fast ein ganzes Kapitel gewidmet. Mhm. Ne? Da merkt man, okay, jetzt nimmt das Buch wieder so eine kleine Wendung. Ne? Und durch diese ganzen Geschichten fängt Scott Jurek auch so ein bisschen daran zu zweifeln und alles in Frage zu stellen, wie wichtig ist mir eigentlich noch das Laufen? Mhm. Und lässt es auch so ein bisschen schleifen, das Ganze, ne? Wettkämpfe, Training, geht ein bisschen mehr aus, ne? Ist viel unterwegs, will gar nicht mehr nach Hause. Mhm. Da merkt man Scott Jurek, dass er so ein bisschen verloren durch die Welt wandert.
Aber auch das passt wieder sehr, sehr gut zu dieser ganzen Ultramarathon-Metapher. Weil er wendet sich dann ja auch erstmal an Freunde, ne? Also er sagt, er ist verzweifelt, er braucht Hilfe sozusagen, also er braucht so sein menschliches Support-Team, wenn man so will. Und auf der anderen Seite zieht er sich eben so in seinen Krisenmodus zurück und sagt so, ich möchte jetzt für mich sein und ich möchte jetzt einfach weg und ich will irgendwie jetzt für mich sein und will nicht mehr an Lea, an seine Frau denken und so weiter. Ist wieder in so einer neuen Selbstfindungsphase. Er schreibt dann jetzt auch immer wieder, ich muss jetzt nochmal nachdenken, ich muss mich wiederfinden, ich muss jetzt mal gucken, wohin die Reise gehen soll, wie du schon gesagt hast, lohnt sich's noch zu laufen, soll ich noch laufen oder soll ich nicht laufen und so weiter. Und das sind so Dinge, die auch wieder so ein bisschen metaphorisch natürlich stehen oder die auch wieder Parallelen haben zu seinem sportlichen Leben letztendlich auch, ne? Also das ist immer so ein Gesamtkonzept, das haben wir bei Rich Rollier schon festgestellt. Vielleicht interpretieren wir das natürlich auch, weil wir den Kontext halt haben, aber das funktioniert immer wieder sehr gut bei solchen Büchern. Und ich finde es immer wieder irgendwie interessant, wie sich so Leben und Lauf, Sport und Leben außerhalb des Sports, wie es da immer wieder Parallelen gibt und wo immer das eine ins andere hineinwirkt. Ich finde das total spannend bei so reflektierenden autobiografischen Sportlerbüchern.
Ja, definitiv. Finde ich auch. Auch so diese, ne, diese Parallelen, wie du gesagt hast, zu Ritual und so. Ich habe mich auch mal gefragt beim Buchlesen, ob wirklich so diese Ultradistanzen oder diese Ultra-Athleten, ob die da jetzt irgendwie dafür prädestiniert sind, weil Scott Jurek auch beschreibt, dass er viele Bekannte hat oder Leute, Läufer, die er kennengelernt hat, die früher Alkohol- und drogensüchtig waren, ne, die wirklich in ganz üblen Kreisen verkehrt haben und dann irgendwann das Laufen für sich entdeckt haben und im Mutmaß, dass die Leute halt eine Droge gegen die andere austauschen.
Ich glaube aber auch, dass es daran liegt oder damit zusammenhängt, dass du halt als Ultraläuferin, Läufer noch mehr Zeit für dich hast als ja, normaler Sportler, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Du hast dann einfach wahnsinnig viel Zeit, die du mit dir selbst verbringst und dadurch reflektierst du halt einfach ständig. Ich meine, was machst du bei einem 6-Stunden-Lauf, was machst du bei einem 20-Stunden-Rennen? Du denkst natürlich auch nach, ne? Auch wenn du deine Mentalstrategien hast und auch wenn du über irgendwelche anderen Dinge nachdenken musst, aber natürlich hinterfragst du viel in deinem Leben, du musst immer gucken, macht es noch Sinn, was ich mache, du musst natürlich auch auf deinen Körper achten, sonst schaffst du das ja leistungsmäßig gar nicht, du musst immer wieder auch überprüfen und gucken, was im Kopf passiert und so weiter und du hinterfragst einfach wahnsinnig viele Dinge wenn du diesen Lebenswandel hast. Und ich glaube, das führt letztendlich dazu, ja, zum einen, dass du natürlich die eine Droge mit der anderen austauscht, wenn man so möchte, weil ja auch die Effekte dann, wie wir gesehen haben, im Kopf durchaus ähnlich sind, wenn es um Emotionen geht und Runners Highs, ja. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wirst du als Läufer oder als Ultraläufer natürlich jemand, der grundsätzlich sehr, sehr viel nachdenkt über alle möglichen Dinge. Und dazu gehört natürlich auch das eigene Leben und die Lebensweise. Und ich glaube, das ist schon was durch das Ultralaufen halt noch zusätzlich verstärkt und bestärkt wird.
Ja, und Scott Jurek beschreibt das auch ganz gut in seinem Buch. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber ich fühlte mich auch so ein bisschen da bestätigt im positiven Sinne, weil wir beide ja schon Ultras in der Tasche haben. Würde mich auch gerne deine Meinung zu interessieren. Er sagt ja, die Gedanken schweifen natürlich ab, ne? Aber im Großen und Ganzen ist es halt wichtig, in hier und jetzt zu bleiben, ne? Sich so kleine Ziele zu setzen, ne? Und jetzt nicht zu sehr abzuschweifen. Und das ist auch ein Prozess, den man lernen muss, ne? den wie er halt beschreibt, dass das natürlich nicht von direkt von Anfang an alles gelingt. Mhm. Aber das war auch ein Punkt bei meinen Ultra dieses Jahr, wo ich beim Lesen gedacht habe, ey, also da war ich doch gar nicht so auf einer falschen Fährte, was das angeht. Wie ging's dir denn damit?
Das ist absolut so. Und dieses Denken ans Jetzt, das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Witzigerweise habe ich nämlich vor einer Woche ungefähr The Power of Now gelesen von Eckhart Tolle. Und das ist ein altes Buch, 90er Jahre oder so, 96 glaube ich erschienen. Und das ist genau diese Theorie, dass es im Prinzip darauf ankommt, im Jetzt zu sein. Also, ne? Er spricht dann darüber, dass es so dieses psychologische Futur gibt und die psychologische Vergangenheit, was im Prinzip heißt, dass Vergangenheit und Zukunft im Prinzip nur im Kopf passiert, weil es für die jetzige Lebenssituation keinerlei Auswirkungen hat. Du, was passiert, passiert jetzt, was du fühlst, passiert jetzt. Und wenn du versuchst, in die Zukunft zu planen, dann beschäftigst du dich im Prinzip mit Dingen, die überhaupt nicht wahr sein können, weil sie eben nicht passieren jetzt gerade. Das heißt, du bist nicht in der jetzigen Situation und beschäftigst dich mit Dingen, die keine Auswirkungen auf deinen jetzigen Zustand haben letztendlich. Ne? Und das finde ich total spannend, weil das etwas ist, was er immer wieder beschreibt, Scott Jurek in seinem Buch, dass er versucht, aus der jetzigen Situation das herauszuziehen, was ihm jetzt als richtig erscheint, auch was so die Entscheidungen angeht, die Frage, kann ich mit meiner Verletzung noch weiterlaufen oder kann ich nicht mehr weiterlaufen? Tut es jetzt so weh, dass es nicht mehr geht oder eben nicht? Denke ich dran, was in 10 Meilen passiert oder eben nicht? Denke ich lieber daran, was ich jetzt gerade tun kann? Und bin ich jetzt fokussiert genug, um nicht daran zu denken, habe ich alles bis hierhin richtig gemacht und was wird wohl in 2 Stunden passieren? Und das ist, glaube ich, jetzt auch, wenn ich mein eigenes Laufen betrachte, etwas, was mir wahnsinnig viel bringt, dass ich eben nicht daran denke, oh Gott, jetzt regnet es draußen und wenn ich jetzt dann draußen bin, dann werde ich nass und es ist kalt und es ist windig und ich habe jetzt noch 15 Kilometer vor mir und habe eigentlich keinen Bock dazu, sondern ich denke mir einfach, ich gehe jetzt raus und laufe und genieße den jetzigen Augenblick. Und abschließend dazu nochmal ein Blick auf North. Da gibt es nämlich eine Situation, wo er auch sagt, da hat er auch so einen Entscheidungsmoment, wo er eben auch verletzt ist und sich entscheiden muss, kann ich noch weiter oder kann ich nicht weiter? Und dann sagt er, okay, jetzt denk mal nach, setz dich hin, denk über die jetzige Situation nach und überlege, warum tust du das? Du tust es, weil du es liebst, weil du dankbar sein musst dafür, dass du jetzt in der Situation bist und laufen kannst, wo viele andere das vielleicht nicht können, wo viele da sein möchten, wo du jetzt gerade bist. Und jetzt hör auf zu meckern und lauf einfach weiter. Setz einen Fuß vor den anderen und mach das noch 100 Mal und mach es aber jetzt in dem Moment, dann kann es nicht schief gehen. Und das ist eine ganz, ganz starke mentale Einstellung, die mir persönlich ganz viel gebracht hat bisher schon, wo man ganz viel lernen kann und die immer wieder bei unterschiedlichen Ultraläuferinnen und Läufern auftaucht.
Ja, ja. Also wie gesagt, auch deshalb ist dieses Buch auch so empfehlenswert, finde ich, ja. Ne? Weil man da auch so viel davon findet, ne? So viel von diesen Weisheiten, ne? Und man kann von so Leuten wie Scott Jurek eigentlich auch nur lernen. Auch eine Tatsache, die mir sehr gut in diesem Buch gefällt, ist, dass er sehr viele Bücher empfiehlt, beziehungsweise einfach reinstellt, welche Bücher er gelesen hat, welche Bücher ihm geholfen haben. Ne? Er ist ja auch jemand, der viel liest, was ne? wo er mir auch sehr sympathisch ist. was ich allerdings ein bisschen blöd fand, dass bei jedem zweiten Buch bei mir stand, in Deutsch nicht erhältlich. oder sogar in Deutschland nicht erhältlich, stand manchmal dabei. Schade, weil also es sind wirklich sehr viele Bücher, Tipps drin und sowas liebe ich auch, ne? Da so ein bisschen dann zu stöbern, zu suchen, zu gucken, okay, was ist das für ein Buch? Kenne ich das schon? Also manches kannte ich, manche kannte ich noch nicht und werde ich es mir noch auf jeden Fall näher anschauen.
Ja, er ist ja immer wieder jemand, ich glaube, er spricht auch oft mal davon, über verschiedene Bücher, die er gelesen hat, teilweise auch Philosophen, die er da gelesen hat. Er ist ja ein sehr gebildeter Mensch ja auch und hat dann letztendlich ja auch das, wie soll ich sagen, das philosophische Grundwissen, um sich dann auch philosophische Gedanken über so Leistungen und Situationen zu machen, in denen er sich befindet.
Ja, um jetzt mal ein bisschen so zum Ende zu kommen, das letzte Kapitel ist ein 24-Stunden-Lauf in Frankreich gewidmet. Auch sehr interessant fand ich, wie er beschreibt, also in diesem Kapitel beschreibt er eigentlich zum größten Teil auch, ne, worüber er gedacht hat, ne, was ihm da so durch den Kopf geht. Und fand ich auch sehr, sehr interessant zu lesen. Ich glaube, ich verrate jetzt auch nicht zu viel, weil sein Ziel war, den US-amerikanischen Rekord aufzustellen und das gelingt ihm, ne? Das schafft er auch. Aber auch wiederum hier die Beschreibung seiner Gedankengänge, ne? So die Gedanken an seine Mutter, an seinen Vater, an die Freunde, ne, an die gescheiterte Ehe, ne, all das, was ihm da durch den Kopf geht. Ich fand so das als sehr, sehr gelungenes Ende des Buches.
Auf jeden Fall, also er schreibt dann ja auch nochmal so ein bisschen darüber, dass er jetzt in der Situation ist, wo er jetzt wirklich auch alleine sein möchte, wo er für sich sein möchte, deswegen dieses 24 Stunden monotone Rennen, wo es ja auch immer wieder so mehr oder weniger im Kreis geht, ne? Also so dieses monotone, letztendlich auch wieder zu sich finden. Er hat seine Mutter jetzt verloren und er will zwar wieder gewinnen, das ist klar, das sagt er auch ganz deutlich, er tritt an, um zu gewinnen und eben auch diesen Rekord aufzustellen, aber er ist auch irgendwie jetzt gerade so in dem Modus, wo er eben auch so ein bisschen diese Einsamkeit braucht, diese Zeit für sich braucht und so weiter und dieses Abschalten können, halt einfach sich flüchten in einen Vorgang, wo er jetzt im Prinzip zu sich selbst zurückfindet.
Genau, also auch eine ganz interessante Stelle, als ihn ein Japaner überholt, was ihm aber überhaupt nicht juckt, sozusagen. Mhm, ne? Ja. Er sagt, er läuft sein Rennen, ne? Er läuft gegen sich, er läuft gegen die Uhr, er läuft nicht gegen andere. Ne? Ja. Und also das fand ich auch sehr, sehr imponierend, ne? So die Art und Weise.
Ich meine, klar, er hat natürlich das nötige Selbstbewusstsein. Ne? Er weiß inzwischen auch, dass er, wenn er gewinnen will, dann wird er wahrscheinlich auch gewinnen. Also die Chancen stehen jedenfalls sehr gut, wenn er sich sowas vornimmt. Also dieses Selbstvertrauen hat er natürlich schon. Aber klar, so dieses direkte Konkurrenzdenken, das ist tatsächlich weggefallen. Vielleicht eben doch auch eine Art Reifeprozess, ich weiß es nicht. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass er bei sich selbst auch angekommen ist, was er sich ja letztendlich auch vorgenommen hat. Und er sagt eben auch, dass es tatsächlich... Ja, fast schon, also er schreibt, sacred schreibt er auf Englisch, das ist sowas wie sagt man da, heilig fast schon auf Deutsch, ja, also diese simple activities, diese einfachen oder vermeintlich einfachen Abläufe eines 24-Stunden-Rennens, die haben ihre eigene Spiritualität, ihre eigene, wie soll ich sagen, ihre eigene Heiligkeit letztendlich für ihn, ne? Also das ist für ihn ein ganz besonderer Moment, ein ganz besonderes Gefühl, das für ihn halt im Moment in der jetzigen Lebenssituation auch extrem wichtig ist.
Ja, um das Ganze abzuschließen, wie fällt dein Fazit aus?
Ja, also ich muss sagen, ich habe das Buch das erste Mal gelesen, also ich habe es nicht zum zweiten Mal gelesen, sondern ich hatte das mir immer lange schon vorgenommen und bin dann irgendwie, weiß ich nicht, doch nicht dazu gekommen. Ich finde dieses Buch sehr, sehr, sehr gut, aus den Gründen, die wir jetzt, glaube ich, ausführlich besprochen haben. Ich finde es deswegen gut und vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir es direkt im Anschluss nach Rich Roll gemacht haben, weil die Thematik eine ähnliche ist, die Motive teilweise aber doch sehr, sehr unterschiedlich sind und auch die Herangehensweise ein bisschen, also doch durchaus unterschiedlich ist. Gerade so, was wir gesagt haben, das Analytische. Rich Roll, glaube ich, ist eher jemand, der so ein bisschen spiritueller denkt, so ein bisschen idealistischer vielleicht auch an manchen Stellen denkt. Und das jetzt so im direkten Gegensatz, aber mit ähnlichem Erfolg sozusagen als Athlet und auch als Mensch, fand ich das sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ich würde dem Buch fast 5 Sterne geben, ich gebe dem Buch aber nur 4 Sterne, weil es mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, diese ständigen Unterbrechungen durch diese fast schon zufällig wirkenden Rezepte, die dann plötzlich da drin stattfinden und diese Tipps, die meines Erachtens eher an eine andere Stelle gehört hätten. Man kann sie schon mit reinpacken, weil es ja im Gesamtkonzept durchaus Sinn ergibt, hier ganz konkrete Hilfen zu geben, so auch wieder so ein bisschen Ratgeberfunktion und so. Aber mich haben sie im Fließtext oder zwischen den Kapiteln irgendwie doch letztendlich gestört, weil man da aus dem Fluss gekommen ist. Und ich fand, manchmal waren es zu viele Rennberichte. Ich bin ja eben kein großer Fan von Rennberichten, auch wenn sie sehr schön geschrieben sind, aber... Ja, manchmal ist es dann doch ein bisschen zu lang geworden. Deswegen würde ich sagen 4 Sterne, aber 4 aus vollem Herzen.
Okay, interessant. Ja, also ich gebe dem Ganzen oder ich gebe dem Buch 5 Sterne. Also ich kann mich wirklich sehr, sehr gut so in Scott Jurek da hineinversetzen, wie er das schreibt. Ne? Und auch wenn ich diese Seiten mit den Rezepten und mit diesen Tipps einfach überflogen habe, und ich finde auch, da gebe ich dir auch vollkommen recht, das gehört eher zum Ende hin oder er hätte vielleicht nochmal ein gesondertes Buch dann noch rausbringen können. Aber alles in allem hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Ich fand gerade so, was die Jugend angeht und so ein bisschen Parallelen zu mir, da könnte ich mich auch hier und da wiederfinden, auch so von seinem Alter, er ist ja auch gleiche Jahrgang wie ich und lustigerweise so die gleiche Herkunft, er kommt ja nämlich ursprünglich aus Polen, beziehungsweise seine Mutter, ja, und da sind alle so Sachen, wo man sich halt mit dieser Figur sehr gut identifizieren kann. Und die Beschreibung der, der Wettkämpfe, das nimmt sehr großen Teil, ne? Also zum, wirklich, ja, also ich sag mal so, das fast das ganze Buch, ne, geht es ja wirklich um die Beschreibung der Wettkämpfe, aber fand ich jetzt nicht so störend, also fand ich wirklich sehr interessant, weil ich lese sowas gern. Also das hat mir schon sehr gut gefallen, vor allem dass er beschreibt, wie er da drin mit seinen Problemen, die dann zwangsläufig bei so langen Läufen aufkommen, wie er damit umgeht. Das hat mir schon sehr gut gefallen, ja.
Also daher, auf jeden wie gesagt, Fall, Leseempfehlung von beiden. Du 5 Punkte, ich 4 Punkte oder 4 Sterne. Genau, also ähnliches Bild wie bei Rich Roll, nur diesmal mit unterschiedlichen Rollen oder vertauschten Rollen sozusagen. Ne?
Genau.
Das war aber nicht alles an Empfehlungen, die wir diesmal haben. Wir haben ja noch unsere Weihnachtstipps mitgebracht und wir haben es ja schon gesagt, wir haben 2 Off-Topic, also 2 Bücher jeweils, die jetzt nichts mit Laufen zu tun haben und 2 Bücher, die mit Laufen oder Sport oder mit verwandten Themen zu tun haben, On-Topic sozusagen. Und Adrian, was sind deine beiden Off-Topic-Bücher, die unbedingt unter den Weihnachtsbaum müssen?
Also, definitiv von Richard Wiseman, wie sie in 60 Sekunden ihr Leben verändern. Das zum einen im Fischer Verlag, das Buch ist von 2013, also schon ein bisschen älter, knapp 400 Seiten, kostet 9,95 Euro oder 9,99 Euro für Kindle-Version. Das zum einen ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch. Und zum anderen von Anthony Beauvoir, Berlin 1945, das Ende. Das ist ein Buch, das ich ja schon vor einer gewissen Zeit angefangen habe, aber immer noch nicht zu Ende gebracht habe, weil wir jetzt andere Bücher lesen. Und auch das ist auch ein schon ziemlich schockierendes Buch, aber eine sehr gute Beschreibung der letzten Tage in Berlin 45.
Diese 60 Sekunden ihr Leben verändern, ist das ein Ratgeber oder was ist das?
Das ist so ein Ratgeber und das ist sogar ein Buch, was man gar nicht jetzt von A bis Z durchlesen muss. Mhm. Ne? Das ist ein Buch, wo man drin so wirklich so ein bisschen blättern kann. Sehr viele praktische Tipps, die dann drin sind, wie man mit bestimmten Situationen umgehen kann, ne? Wie man sich bestimmte Sachen, wie man ich sag jetzt einfach mal so groß, sein Leben verbessern kann. Mhm. Habe ich selbst geschenkt bekommen und fand es halt sehr gut. Ne? Und das ist tatsächlich ein Buch, in dem ich immer wieder so einfach mal drin blätter und mir so ein paar Sachen aussuche. Das eine oder andere habe ich auch versucht. Ist wirklich auf jeden Fall empfehlenswert.
Gute Tipps fürs neue Jahr dann sozusagen auch gleichzeitig, wie man sein Leben verbessern kann.
Sehr gut. Definitiv, ja.
Okay, meine beiden Off-Topic-Bücher. Zum einen ist es von Andrea Wulff, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Ist, glaube ich, im Original tatsächlich auf Englisch erschienen. Ich habe es aber auf Deutsch gelesen und zwar erschienen 2016 im Bertelsmann Verlag. 560 Seiten, 24,99 oder 14,99 in der Kindle-Version oder E-Book-Version. Finde ich ein ganz, ganz großartiges Buch, nicht nur, weil ich bisher eigentlich viel zu wenig von Alexander von Humboldt gewusst habe und mich auch nicht so recht rangetraut habe, obwohl der einem hier in Berlin ja doch immer wieder mal begegnet, deswegen habe ich jetzt einfach mal den Drang gehabt, da mich mal ein bisschen einzulesen und dieses Buch liest sich ganz, ganz großartig, weil es eigentlich wie ein Roman geschrieben ist, also nicht wie eine klassische Biografie, sondern wirklich wie ein Roman, ganz toll, lebhaft geschrieben, gut verständlich geschrieben. Auch die wissenschaftlichen Themen, die Humboldt und Konsorten beschreiben, sind super verständlich geschrieben. Aber auch so kleine Anekdoten sind dabei über andere Zeitgenossen von Alexander von Humboldt und natürlich über ihn selbst. Also super interessant zu lesen, liest sich super runter und sehr gehaltvoll, aber trotz allem. Also auf jeden Fall was für die Weihnachtsfeiertage. Und das zweite Buch wäre Noah Hawley, Vor dem Fall auf Deutsch, Before the Fall auf Englisch. 2018 erschienen, also noch ein relativ neues Buch im Goldmann Verlag, zumindest die deutsche Version im Goldmann Verlag, und ist, ja, eigentlich ist es ein Krimi, aber ein Krimi, der sehr interessante Wendungen hat. Also es geht im Prinzip um einen Flugzeugabsturz, der völlig mysteriös ist und der natürlich am Ende aufgeklärt wird, aber nicht wie so ein ganz klassischer Kriminalfall, sondern da wird so ein bisschen auch gezeigt, wie Medien heutzutage funktionieren, wie Gerüchte entstehen, wie einzelne Narrative entstehen. Und die Geschichte selbst ist insgesamt auch super spannend und hat die eine oder andere Wendung, die am Ende dann schon nochmal so ein bisschen für Überraschung sorgt. Also total spannend, 448 Seiten, 10 € oder 9,99, dringende Empfehlung.
Sehr gut, hört sich doch gut an. Ja, jetzt nochmal zwei On-Topic-Bücher. Zum einen habe ich hier von Matt Fitzgerald, einen Autor, den ich sehr gern lese, der sehr gute Bücher schreibt, und zwar Siegen ist Kopfsache, die mentalen Erfolgsstrategien der Ausnahmeathleten. Wirklich ein Buch, den wir hier unbedingt auch mal besprechen müssen. Ne, also früher oder später kommen wir, glaube ich, an diesem Buch nicht vorbei. Matt Fitzgerald ist so ziemlich gut unterwegs in der Ausdauersportwelt und ja, knüpft sich quasi so die besten Athleten und führt auch Interviews oder zeigt einfach, wie sie mit vielen Situationen umgehen. Ne, wie sie ja mental Strategien entwickeln, um wirklich da ganz an die Spitze zu kommen. Es liest sich wirklich sehr gut. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das ist auch wiederum so ein Buch, wo man sehr viel für sich rausholen kann, ne, und auch einiges selbst ausprobieren kann. Genau. Das ist das eine. Und das andere wiederum ist auch wieder ein Ultra-Läuferbuch, und zwar von Atharant Fin. Also du kennst diesen Autor, gell? Ich kannte den bis dato nicht. Das ist das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und zwar Der Aufstieg der Ultraläufer, eine Erkundungsreise an die Grenzen der menschlichen Ausdauerfähigkeit. Das Buch ist quasi noch ganz warm, erschien am 3. September 2019, also jetzt erst, ne, vor 2 Monaten gerade mal. Auch eine sehr coole Beschreibung von meinem Autor, der jetzt so auf die, ja, Erkundungsreise geht. Warum ist Ultra, ja, warum erfährt Ultra so einen Boom? Ne, er sucht danach den Antworten, indem er selbst anfängt mit Ultraläufen und will sich für den UTMB qualifizieren. Mehr wird nicht verraten.
Ah, okay. Ja, ich habe tatsächlich das andere Buch von ihm gelesen. Da geht es um, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber da geht es um das Geheimnis der kenianischen Läufer. Nicht wirklich ein neues Thema, muss man fairerweise sagen, aber sehr schön zu lesen. Und man kriegt auch sehr direkte und spannende Einblicke. Also ich darf zwar dieses Buch jetzt nicht empfehlen, weil ich zwei andere Bücher mitgebracht habe, aber finde es auf jeden Fall ein guter Autor, den man lesen kann.
Ja, scheint ein Autor zu sein, der ja sich so sehr interessanten Themen da widmet.
Ja, genau, ja. Meine beiden On-Topic-Bücher, eins davon ist nur so halb On-Topic, aber ich finde es halt sehr gut. Von David Eagleman heißt The Brain, die Geschichte von dir, oder The Story of You im Original. Erschienen 2017, 224 Seiten, also hat man relativ flott durch, 24 € oder 19,99. Und da geht es, wie der Titel schon sagt, um The Brain, also um das Gehirn, wie das Gehirn funktioniert. Ja, also man weiß ja schon so ein bisschen was so halb über das Gehirn, dass es irgendwie ein ganz spannendes Organ ist und sehr komplex ist und eben tausendmal mehr Leistung bringt als jeder Computer auf der Welt. Aber es ist auch wieder so ein Buch, und ich mag solche Bücher einfach gerne. Ich glaube, man nennt es ein bisschen Popularwissenschaft oder so, aber jedenfalls, wenn so komplizierte Dinge und Verhältnisse gut beschrieben werden. Und zwar nicht platt, sondern wirklich faszinierend gut, lebhaft und mit einer schönen Sprache und gut zu verfolgen und zu folgen. Und so ein Buch ist es eben super spannend geschrieben, also fast schon auch wie so ein, ja, wie ein Psychothriller mehr oder weniger, obwohl es ein Sachbuch ist tatsächlich. Aber ganz tolles Buch, liest man sehr schnell und sehr, sehr gerne durch. Dringende Empfehlung. Und das zweite Buch, ein klassisches Laufbuch, Philipp Flieger, Laufen am Limit, auch ganz frisch erschienen, kurz vor dem Berlin-Marathon in diesem Jahr, September 2019, 256 Seiten, 1895 oder 1499. Heißt, warum Marathon, nee, Laufen am Limit, warum Marathon die größte Herausforderung für Läufer ist, bei Edelbooks erschienen. Und ja, um was es in dem Buch geht, glaube ich, ist klar, aber was ich ganz schön finde an dem Buch ist erstens, dass es auch sehr direkt geschrieben ist. Also man hat jetzt nicht irgendwie so das Gefühl, da schreibt ein Spitzenathlet zu sich selbst, sondern versucht wirklich so ein bisschen zu erklären, was ihn so antreibt. Er schreibt zum Beispiel, das finde ich super spannend, darüber, wie er sich selbst vermarktet, warum er sich dafür zum Beispiel eine Agentur sucht, welche Überlegungen dahinter stecken, ist da sehr, sehr ehrlich mit sich selbst und eben damit auch mit den Leserinnen und Lesern und beschreibt auch die Krisen, die er hatte, letztes Jahr beim Berlin-Marathon zum Beispiel und so. Also ein sehr ehrliches, sehr direktes Buch, super zu verfolgen. Und auch wenn man glaubt, das ist jetzt das 500. Buch über das Marathonlaufen, finde ich, ist es immer noch ein besonderes und dringend zu empfehlen.
Ja, der steht definitiv auf meiner Liste, also den will ich auf jeden Fall auch nochmal lesen.
Können wir hier auch mal besprechen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, das Einzige, was uns noch übrig geblieben ist, sind unsere Songs.
Ja, genau,
die fehlen. Damit die Playlist wieder etwas voller wird. Apropos Playlist, ich habe letztens mal wieder drauf geschaut, es sind doch schon einige Follower. Das gefällt uns doch sehr gut, ja.
Und ich glaube, die Playlist ist auch super für den Heiligen Abend geeignet, ne? Kann man wunderbar am Heiligen Abend bei der Bescherung auch abspielen, ist überhaupt kein Problem.
Definitiv.
Was hast du mitgebracht?
Soll ich anfangen?
Ja,
fang an. Okay. Ja, was habe ich mitgebracht? Eigentlich auch ein relativ neues Song, kam vor kurzem erst raus und gefällt mir sehr gut. Kommt von einer Band, die ich schon auch sehr lange höre. Und zwar heißt die Band Klatsch. Ist eine, Rock bis, Hardcore sogar, so ein bisschen Hardrock, aber auch viele Blues-Lieder, so ein Blues-Rock haben die, das gefällt mir doch sehr gut. Und zwar das neue Lied heißt Fortunate Zorn und vielen wird das bekannt sein von Creedence Clearwater Revival, ne? Die Gruppe dürfte doch schon einigen bekannt sein und auch das Lied, ne, kommt auch in sehr vielen Filmen vor, wird sehr gerne als Soundtrack zu Filmen genommen. Also hat mir vom ersten Mal an sehr gut gefallen. Hab mir gedacht, passend irgendwie zu Scott Jurek Buch, weil Fortunate Zone auch jetzt schon etwas älter ist, habe ich mir gedacht, passt es doch sehr gut, nehme ich das einfach mal.
Sehr schön. Ich kannte den Song nicht. Ich habe das Gefühl, ihn gekannt zu haben, aber tatsächlich, wie du gesagt hast, in der alten Version.
Genau.
Da ist er mir dann doch bekannt vorgekommen und sehr schön, wir haben uns nicht abgesprochen, denn diesmal gibt es von mir eigentlich fast das Gegenteil davon, was den Stil angeht. Letztes Mal hast du immer so die Hip-Hop-Nummern mitgebracht und nicht eher die rockigen Sachen. Diesmal ist es genau andersrum. Wie gesagt, nicht abgesprochen. Ich habe was Älteres dabei und zwar Da Brat featuring The Notorious B.I.G. mit Dirty B-Side. Und so wie es sich jetzt vom Titel anhört, so ist es tatsächlich auch. Also es ist so richtig schön 90er Jahre. R&B, Rap, Hip-Hop, zwei Größen der 90er, da Brad und Notorious B.I.G., zwei Helden und Heldinnen meiner Jugend. Und ich habe diesen Song geliebt damals schon und habe den vor 2-3 Jahren eigentlich wieder entdeckt, so ein bisschen. Es kam sofort auf meine Playlist drauf, sowohl Laufumfeld als auch nicht Laufumfeld. Und ich höre ihn heute immer noch total gern, weil es so ein richtig schöner, grooviger Song ist, trotzdem so ein bisschen aggressiv auch ist. Deswegen eigentlich auch in allen möglichen Lebenssituationen super zu hören ist, sowohl auf der Laufstrecke als auch auf dem Fahrrad, als auch einfach nur auf der Couch liegend und zum Abschalten. Also super Song mitgebracht und wie gesagt bestens geeignet für Weihnachten.
Ja, ich hab's, das ist wirklich ein Song aus den 90er, der irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Ich hab,
Shame on you.
Ja, irgendwie schon. Ich habe vor der Sendung reingehört und also typischer 90er Beat. Ich habe mich direkt in die 90er versetzt gefühlt. Hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, Notorious B.I.G. ist natürlich jedem ein Begriff, aber Wie ist die Sängerin nochmal?
Da Brett.
Da Brett, genau. Ja, also genau. Ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen.
Ich glaube, die hat auch nur ein Album gemacht, glaube ich. Hat einen ganz merkwürdigen Namen. Ich glaube, Another Tantrum oder sowas heißt das Album. Ich habe das damals auch gehabt und viel gehört. Ich finde das Album total super. Ich glaube aber, es gibt kein zweites Album von ihr, soweit ich weiß. Ne? Und, aber super. Also jede Nummer richtig gut. Teilweise echt auf die 12. Wie sie es gehört, explicit Lyrics, klar, und aber super Grooves drauf. Also wie gesagt, so eine Mischung aus Rap und R&B-Background funktioniert super bei ihr, finde ich zumindest. Und Dirty B-Side ist so ein bisschen mein absoluter Favorite von diesem Album damals gewesen und das ist heute noch.
Ja, sehr cool. Ja, so langsam füllt sich die Playlist.
Ja, sehr gut. Ja,
sehr gut, sehr gut. Ja, somit wären wir quasi am Ende der Sendung. Oder der Episode, was auf jeden Fall nochmal zu erwähnen wäre, ist, ja, lasst uns auf jeden Fall eure Meinung wissen, ne, und eure Buchtipps sehr gerne als, ihr schickt uns fleißig Buchtipps zu und ja, ihr könnt es weiter tun. Und ja, wie gesagt, über Feedback und eure Meinung, daran wären wir auch sehr interessiert.
Auf jeden Fall. Und das war jetzt die dritte Sendung, Episode und die letzte aber für dieses Jahr.
Genau.
Und ja, ich glaube, nächstes Jahr geht es auf jeden Fall weiter, da freuen wir uns drauf. Wir wünschen euch aber jetzt auf jeden Fall erstmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, wie man so schön sagt, ins neue Jahr. Und hat Spaß gemacht bisher, würde ich sagen.
Definitiv. Ja, auch von mir frohe Weihnachten und guten Rutsch. Und ja, Ludwig, so kann es weitergehen im neuen Jahr.
So kann es weitergehen, genau. Weiterlesen, weiterlaufen, weiter Musik hören, weiter glücklich sein.
Sehr schön. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.